Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München und beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs. Ich freue mich, an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um die Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und mit ihnen diskutieren zu können. Dabei geht es heute um einen Bereich, der meines Erachtens völlig zu Unrecht ein Schattendasein fristet, trotz 30% Anteil am Beschaffungsvolumen, nämlich der indirekte Einkauf. Dass das mit dem Schattendasein nicht so sein muss, zeigt uns Andreas Kessler vom Baumaschinenhersteller Wacker Neuson, der uns mit auf die Reise nimmt, die er vor einigen Jahren mit seinem Team gestartet hat. Andreas, herzlich willkommen und stell dich und dein Unternehmen doch gleich gerne kurz einmal vor.
Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja bereits. Ich möchte mich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Kessler. Ich bin 43 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in München und leite den indirekten Einkauf der Wacker Neuson Gruppe. Kurz zu Wacker Neuson. Wir sind ein weltweit führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktbaumaschinen. Für alle, die sich da jetzt nicht allzu viel drunter vorstellen können. Es geht einerseits um handgeführte Maschinen, wie beispielsweise Rüttelplatten, Stampfer und Betonverdichtungsgeräte. Unter Kompaktbaumaschinen wiederum verstehen wir Bagger und Radlader, die reichen von rund einer Tonne bis zu 17 Tonnen Betriebsgewicht. Wir entwickeln und produzieren in Europa, Asien und Nordamerika und entsprechend global sind auch unsere Bedarfe. Mittlerweile arbeiten mehr als 6.000 Mitarbeitende für Wacker Neuson weltweit in mehr als 25 Ländern. Ja, ich selbst bin sozusagen schon ein Urgestein. Nach meiner Berufsausbildung habe ich die klassische Einkäuferlaufbahn durchlaufen. Die ersten Jahre war ich als Einkaufsassistent tätig und durfte später eigene Einkaufsgebiete übernehmen, darunter den Einkauf von Produktionsmaschinen, auch Dienstleistungen, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie OEM-Produkte, also das klassische Portfolio des indirekten Einkaufs. Ja, 2014 dann, also vor rund 9 Jahren, habe ich schließlich die spannende Aufgabe bekommen, eine indirekte Einkaufsorganisation für die gesamte Wacker Neuson-Gruppe aufzubauen und zu etablieren. Von der Ausbildung her, ich bin Betriebswirt und Wirtschaftsingenieur. Beide Ausbildungen habe ich berufsbegleitend absolviert.
Klasse, finde ich auch schon mal super, dass das nicht so die vielleicht Modellkarriere, Studium und dann einfach weitergehen, sondern wirklich das von der Pike auf lernen. Insofern kennst du und kanntest du natürlich auch die Ausgangslage des indirekten Einkaufs bei Wacker Neuson. Aber wie hast du den Einkauf denn wahrgenommen, den indirekten Einkauf? Wie war der aufgestellt und wo hast du da Herausforderungen gesehen?
Ja, also den indirekten Einkauf, wie er heute existiert, den gab es damals nicht. Es gab vereinzelt Inseln, aber überwiegend fand die Beschaffung in den Fachbereichen selbst statt. Das bedeutet, Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, manchmal auch Assistenzen, haben Beschaffungs- und Einkaufsaufgaben wahrgenommen, zumindest Teile davon, wie wir sie heute im Portfolio haben. Oftmals hat man bei der Vergabeentscheidung begonnen, manchmal wurden auch Ausschreibungen vorgenommen und auch Verhandlungen haben oft Geschäftsführer oder Manager selbst geführt. Das war so die Ausgangslage.
Also so die klassische Maverick-Buying-Situation. Was hat dich an der Rolle gereizt? Weil es klingt so ein bisschen nach, nennen wir es mal überspitzt, Himmelfahrtskommando. Ne? Das ist ein technikdominiertes Unternehmen, wo die Forschung und Entwicklung sicherlich eine wichtige Rolle spielt. Ne? Ihr stellt ja komplexe Maschinen her. Also das heißt Forschung, Entwicklung, Technik. Und wenn überhaupt, wird ja der direkte Einkauf gesehen. Warum hast du dich diesem Himmelfahrtskommando in Anführungszeichen dann doch ausgesetzt? Was hat dich gereizt? Neben wahrscheinlich der Tatsache, dass es dann natürlich dann auch um eine relevante Führungsposition ging.
Ja gut, also Himmelfahrtskommando würde ich es heute erst, wenn dann überhaupt, im Nachgang nennen. Ich habe mich damals tatsächlich darauf gefreut, zum einen, weil ich Lust hatte, selbst etwas aufzubauen, weil ich dankbar war, dass man mir die Gelegenheit gab, dort wirken zu können. Auf der anderen Seite hat mich das Thema Organisationsentwicklung von jeher schon immer sehr interessiert und nicht zuletzt habe ich natürlich aus meiner Funktion damals im indirekten Einkauf heraus bereits die Potenziale gesehen, die wir in der Gruppe haben. Und wir waren halt bisher immer nur informell verbunden und das Ganze wollte ich mal in ein formales Gefüge gießen. Und ja, Wir hatten sehr viel Unterstützung auch vom Management in dieser Sache. Das ist aus meiner Sicht unabdingbar. Man hat die Potenziale im indirekten Einkauf schon immer gesehen und entsprechend bekamen wir da auch viel Unterstützung, was Bewilligungen hinsichtlich Personal oder auch sonstigen Investitionen betroffen hat.
Und trotzdem müssen wir, also wenn man das so raushört, ist es ja fast grüne Wiese, die du da vorgefunden hast. Was sind da deine ersten Schritte gewesen? Weil ich glaube, das können viele Kolleginnen und Kollegen, gerade die im indirekten Einkauf aktiv sind, nachvollziehen, dass in Unternehmen, wenn überhaupt, ein Fokus auf den direkten Einkauf war, der indirekte Einkauf eben aus den Fachbereichen herausgetrieben wurde. Was sind da Ansatzpunkte? Wo kann man da überhaupt anfangen?
Also ich bin tatsächlich die klassischen Phasen aus so einer Organisationsentwicklung durchlaufen. Ich habe mich erstmal damit beschäftigt, für was wollen wir eigentlich stehen, was ist so unsere Identität. Wollen wir jetzt Polizei spielen oder wollen wir vielmehr den Fachbereichen bei ihren Ausgabenentscheidungen unterstützen? Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Das heißt, es ging auch darum, bereits in der Mission und in der Vision einen gewissen Mehrwert darzustellen. Die Zwischenschritte habe ich dann immer wieder mit dem Management abgestimmt, habe gesagt, so würde ich mir den Bereich vorstellen. Und dann ging es natürlich schon direkt in das Thema Organisation, das heißt Aufbauorganisation, aber auch Ablauforganisation und Prozesse. Und ich habe gemerkt, man muss tatsächlich oder man sollte tatsächlich diese Reihenfolge befolgen, denn wenn man einen Schritt auslässt, dann spürt man das später sehr schmerzhaft, weil man vielleicht auf bestimmte Themen keine Antwort hat oder gar nicht darlegen kann, warum man jetzt so vorgegangen ist. Ja, wir haben dann mit der Organisation begonnen. Wir haben uns relativ schnell aufgrund der angestrebten Größe für den Facheinkauf entschieden. Das bedeutet, wir haben entschieden, weg vom Generalistentum zu kommen, wovon ich auch selbst kam. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber ich habe tatsächlich selbst vom Toilettenpapier über Anhänger bis hin zu Produktionsmaschinen alles eingekauft. Ich habe gemerkt, das funktioniert nicht, gerade wenn man dann verschiedene Konzernunternehmen bedienen muss, die auch Experten haben. Da muss man auf Augenhöhe mitsprechen. Das heißt, da war das Organisationskonzept an sich schon mal festgelegt, ein Facheinkauf. Und dann haben wir angefangen, die ersten Einkäuferinnen und Einkäufer einzustellen. Und ein wichtiges Element war eben auch, den Einkauf nochmal funktional zu trennen in einen taktischen und einen operativen Einkauf. Das bedeutet, die transaktionalen von den gestalterischen Aufgaben zu trennen.
Ja, sind ja gleich eine ganze Reihe von, glaube ich, auch super Tipps dabei. Und das eine, das hattest du, glaube ich, vorher auch schon gesagt, dass eben Support vom Management bis rauf zur Geschäftsführung, ja, also man braucht eine Unterstützung. Das zweite, was ich sozusagen aus akademisch und beratender Sicht immer gern höre, ist das Thema mit der strategischen Aufhängung sozusagen, Zielsetzung, Vision, Mission anzufangen, weil ich glaube, dann daraus erst klar wird, dass der indirekte Einkauf eben nicht nur so ein bisschen nebenher läuft, sondern ganz zentrale Bereiche des Business betrifft. Und ich glaube, der letzte Aspekt, den du erwähnt hast, eben das Thema Personal, richtige Personal auch richtig einzusetzen. Ich meine, das Schwierige stelle ich mir nur da an der Stelle vor. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen. Indirekter Einkauf, eine der großen Herausforderungen meines Erachtens ist, dass er so breit und heterogen ist, wie du eben gesagt hast, ja, ich sag jetzt mal Klopapier und Kugelschreiber bis hin wirklich zur komplexen Produktionsmaschine. Ein extrem weites Feld auch bedienen und gleichzeitig, gerade bei Organisationen, die im Aufbau befindlich sind, das Thema Ressourcen und Personalaufbau ja, denke ich, oft sehr kritisch beäugt wird. Was waren da vielleicht Ansätze oder Erfolgsfaktoren, wo du sagst, deswegen konnten wir dann aber auch überzeugen, diesen Personalaufbau zu vollziehen?
Allen voran war es natürlich die Leistung. Man muss in Vorleistung gehen, wenn man sich als neuer Bereich etablieren muss. Es reicht nicht einfach nur mit einer Strategie und einer Vision. Auch Savings sind erstmal für die Organisation kein Anreiz. Die werden grundsätzlich erwartet. Das heißt, das sind Deliverables, die müssen kommen am Ende natürlich. Ansonsten hätten wir auch diesen Weg nicht gewählt. Aber das Wichtigste ist, dass man leistet, dass man zeigt, was man kann. Oft muss man ein bisschen in Vorleistung gehen, muss auch mehr Aufgaben übernehmen, die jetzt vielleicht nicht einwandfrei dem Einkauf zuzuordnen sind, um so eine Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, mit den Business Units zu etablieren, zu zeigen, was man kann. Und dann genießt man auch das Vertrauen und dann kommt auch das Early Involvement mit der Zeit. Muss allerdings dazu sagen, je nach Fachbereich kann das mehrere Jahre dauern, bis man da wirklich volles Vertrauen genießt.
Ja, es bringt, glaube ich, einen zentralen Punkt, den auch ich beim Thema indirekten Einkauf sehr stark sehe, eben die Beziehungen, die man unternehmensintern führt, heutzutage gerne auch mal als Stakeholder-Management genannt. Wie stehst du dazu? Wie bewertest du Stakeholder-Management im Zusammenhang vom oder mit dem indirekten Einkauf?
Das ist ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Instrument, das wir hier spielen im Konzern. Nur wenn ich weiß, was die Stakeholder in der Regel sind, das die Fachbereiche, aber auch sonstige Konzernbereiche. Wenn ich weiß, wo diese der Schuh drückt, was für Probleme sie haben, wie der Einkauf hierbei helfen kann. Also nur wenn ich sie kenne und regelmäßig im Austausch mit ihnen bin, nur dann kann ich auch wirken und kann einen Mehrwert leisten. Und dann funktioniert die Zusammenarbeit auch reibungslos und dann werden auch Einkaufsentscheidungen viel besser und flüssiger getroffen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht gerade so Einkäufer, die eher aus der direkten Richtung kommen oder generell, sag ich mal, so ein bisschen der alten Schule Stakeholder-Management, kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie man das vielleicht auch methodisch angeht, was das bedeutet? Weil ich den Einkauf oft oder viele Einkäuferinnen und Einkäufer oft noch so wahrnehme, sozusagen, ich spare, also bin ich, also sozusagen sich sehr stark über das Thema Savings definieren. Was anderes, was ich immer mal wieder höre, ist, ja, wir haben doch Richtlinien, da muss sich der Bedarfsträger doch halten. Aus meiner Sicht ist es diametral der Widerspruch zu dem, was man Stakeholder-Management benennt. Aber bevor ich zu viel dazu sage, wie geht ihr das an? Wie siehst du eben dieses Spannungsverhältnis zwischen Savings, internen Kunden, das Ganze zu professionalisieren und vielleicht auch Wertbeiträge über die Savings hinauszubringen und akzeptiert zu werden?
Also Stakeholder-Management ist sehr, sehr vielschichtig, liegt natürlich daran, dass man viele Stakeholder hat, die vielleicht auch unterschiedliche Interessen vertreten, angefangen beim Management. Ich darf regelmäßig vor dem Top-Management berichten über unsere Initiativen, die nicht unbedingt nur Savings-bezogen sind. Wir binden das Management in Entscheidungen ein. Das heißt, wir entscheiden nichts ohne die Einzelgesellschaften. Es gibt immer einen Vergabekreis, Entscheidungskreise. Das ist ganz wichtig, damit kein Geschäftsführer oder beispielsweise ein Fachbereichsleiter das Gefühl hat, hier wird über seinen Kopf hinaus entschieden. Im Bereich des Businesses selbst, unsere Einkäuferinnen und Einkäufer führen regelmäßige Review-Meetings mit den Fachbereichen durch. Auch hier wird festgestellt, wo drückt gerade der Schuh, wie ich vorhin schon sagte, wo können wir zusammenarbeiten, wo können wir das Geschäft verbessern und optimieren. Und natürlich kommen da auch Ausgabensenkungsthemen und Kostensenkungsthemen zur Sprache. So. Und diese Gespräche und diese Review-Meetings können sich ganz unterschiedlich gestalten, je nach Warengruppe und auch zusammensetzen. Manchmal sind es eher globalere Meetings, manchmal sind es eher sehr lokale Meetings.
Gibt es da sowas, also ich kenne aus der Literatur, da komme ich jetzt mal als Akademiker daher, gibt es sowas wie eine Stakeholder-Matrix? Macht ihr euch auch bei neuen Stakeholdern oder bestehenden Stakeholdern wirklich gezielt Gedanken? Wie gehen wir daran? Wie knacken wir diese Person sozusagen? Ich denke, dieser strukturierte Review ist schon mal super gut und was, glaube ich, viel zu selten stattfindet. Aber vielleicht ist es ja noch der Schritt weiter sozusagen, das wirklich über so Stakeholder-Matrizen, Stakeholder-Planung oder sowas einzusteuern.
Also ich kenne das Instrument. Wir nutzen es derzeit nicht formalisiert, aber implizit findet das natürlich statt. Zum Beispiel im Rahmen des kollegialen Coachings, wenn die Einkäuferinnen und Einkäufer sich in den Gruppen treffen, sagen, Mensch, ich habe hier einen Kollegen, wie kann ich den überzeugen? Oder ich komme hier nicht weiter in dem Projekt, dann einmal unter Kollegen, aber auch zwischen Vorgesetzten und Kollegen finden hier Gespräche statt. Und dann gibt es natürlich eine Stakeholder-Analyse, aber wie gesagt, keine formalisierte Analyse.
Und was würdest du Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben als Tipp, die vielleicht selber sich noch so ein bisschen in dieser richtlinienorientierten Denke befinden? Ich erinnere mich da an ein Beratungsprojekt, wo mir gegenüber mal jemand dann gesagt hat, ich fühle mich manchmal wie die Richtlinienpolizei. Und ich habe halt entgegnet, dann kommen Sie doch raus aus der Rolle, kommen Sie doch raus aus der Ecke. Also wie schafft man das sozusagen, vielleicht aus seinen eigenen Überzeugungen, die ja doch oft in Richtung Compliance gehen, in Richtung Savings gehen, so ein bisschen aufzuweichen und da dieses Thema Kunden- oder Stakeholder-Orientierung auch stärker in die eigene DNA zu kriegen als Einkäufer oder Einkäuferin?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar. Mobil, weltweit und geräteunabhängig. Ob als App oder im Browser. Der iKiosk ermöglicht die einfache und komfortable Nutzung aller digitalen Zeitschriften und Zeitungen über einen Zugang, egal wann und an welchem Ort, und unterstützt dabei Ihren digitalen Beschaffungsprozess. Aktuell sind bereits über 1000 Titel von über 200 Verlagen im iKiosk verfügbar. Wir erweitern das Angebot ständig. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Wie schafft man das sozusagen, vielleicht aus seinen eigenen Überzeugungen, die ja doch oft in Richtung Compliance gehen, in Richtung Savings gehen, so ein bisschen aufzuweichen und da dieses Thema Kunden- oder Stakeholder-Orientierung auch stärker in die eigene DNA zu kriegen als Einkäufer oder Einkäuferin?
Als meinen halte ich es für falsch, dass der Einkauf gleichzeitig die Sittenpolizei spielt, um es mal so zu sagen. Natürlich kann es compliance-relevante Vorgänge geben, die man als Einkäufer sieht. Da ist natürlich ein Einkäufer genau wie der andere Mitarbeiter, Mitarbeiterin dazu angehalten, sowas zu melden bei uns. Gott sei Dank habe ich das in meiner bisherigen Karriere noch nicht erlebt oder dazu greifen müssen. Auf der anderen Seite muss die Motivation aus dem Business selbst herauskommen. Da kann eben auch durch ein Zusammenwirken von Management, Controlling und Einkauf können Zielgrößen festgelegt werden, sodass der Fachbereich selbst natürlich ein Interesse hat, möglichst viel für sein Geld zu bekommen, indem man beispielsweise mit den Budgets spielt, indem man die Einsparungen von den Budgets dann eben abzieht oder man sagt, wer Einsparungen erzielt, hat vielleicht im nächsten Jahr, kann das Geld verwenden ins nächste Jahr und kann es übertragen und kann davon wieder investieren beispielsweise. Also es gibt da vielfältige Anreize, aber den Einkauf gleichzeitig als Exekutive und Legislative und Judikative einzusetzen, davon halte ich nichts. Der Einkauf soll unterstützen und soll die Fachbereiche beraten.
Ja, wundert mich auch immer wieder, wenn ich höre, dass Einkaufsleiterinnen und Leiter ganz stolz berichten, dass der Einkauf in der Position ist, die Entscheidungen zu treffen im Sinne von Vergabe. Also ich denke auch, dass da der Ansatz viel zielführender ist, zu sagen, wir zeigen als Einkauf die Möglichkeiten auf, die Potenziale, aber am Ende muss derjenige, der das Geld dafür hinlegt, irgendwo auch die Entscheidung treffen dürfen, sagen, ich gehe vielleicht ein bisschen auf mehr Qualität und dafür vielleicht auch höhere Kosten. Also das ist, denke ich, zentral. Ja.
Im Übrigen beherrschen es Fachbereiche sehr, sehr gut, einem Einkäufer zu zeigen, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Da haben sie am Ende, hat man am Ende mehr Arbeit, als wenn man gleich die Entscheidung gemeinsam trifft und den Fachbereich dazu motiviert.
Punkt. Aber ist denn, wenn das Stakeholder-Management sicherlich nicht alles sozusagen als Geheimnis des Erfolgs im Rahmen eurer Transformation, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Initiativen nennen, wo ihr sagt, das waren spezielle Themen, die ihr angegangen seid im Rahmen der Transformation, die euch der Lösung sozusagen oder einem anvisierten Zielzustand näher gebracht haben.
Hier wäre vor allem die Zusammenarbeit mit dem Einkauf zu nennen. Die soll einfach sein, die soll unkompliziert sein. Natürlich haben auch wir Systeme und Prozesse, aber wir haben Lösungen gefunden, wie Fachbereiche relativ zügig an Randbedarfe kommen. Dazu gehört zum einen das klassische Katalogmanagement. Wir bieten Fachbereichen aber auch die Möglichkeit für Randbedarfe, die wir gar nicht strategisch behandeln möchten, die einfach nur schnell beim Bedarfsträger sein müssen, verschiedene Wege, diese Bedarfe zu decken, sei es über Kreditkarten, die wir den Fachbereichen zur Verfügung stellen, um einfach schnell auch online einkaufen zu können, über Kataloge, wie gesagt, die wir zur Verfügung stellen, oder aber auch Mithilfe bei First-Level-Support sozusagen im Bereich der Bestellsysteme, dass auch mal eine Kollege dort an Kollegin angerufen werden kann und sich dort Hilfe eingeholt werden kann. Wie bediene ich jetzt das Bestellsystem? Wir wissen, es gibt viele, die bestellen 2-3 Mal im Jahr und für die muss es genauso einfach sein. Die Reise ist aber noch nicht zu Ende. Es gibt nach wie vor viel zu verbessern und wir streben einfach ein gutes Einkaufserlebnis an, auch für die, die operativ einkaufen.
Aber ich glaube, es sind gleich mehrere Aspekte da drin gewesen zum Thema auch Positionierung gegenüber den Bedarfsträgern, kurze Wege, Supportgedanke, auch damit wieder Kundenorientierung und natürlich auch dieses Verständnis für den Kunden, also für euren internen Kunden, zu sagen, naja, es gibt Leute, die bestellen tatsächlich nur 2-3 Mal im Jahr und ich kenne auch bei mir Prozesse, die ich eben selten bediene und da muss ich auch immer wieder nachfragen und bin froh, dass ich Leute habe, die ich fragen kann und nicht einen Einkauf, der sagt, das habe ich dir das schon x-mal erklärt, weil der Einkäufer oder die Einkäuferin, die das jeden Tag machen, für die ist das natürlich irgendwo Selbstläufer, so Richtung No-Brainer und für den Bedarfsträger ist natürlich der Weg, wenn der Weg zum Einkauf zu weit ist, dann ist der Weg am Einkauf vorbei im Sinne des Maverick Buying vielleicht dann manches Mal kürzer und insofern dieses Thema Kundenorientierung, Stakeholderorientierung da auch nochmal neu aufgesetzt. Hast du noch weitere Erfolgsgeheimnisse, will ich mal sagen, was das Thema Kommunikation angeht, interne, nenn es jetzt mal Vermarktung oder auch das Thema Personal, was bei euch im indirekten Einkauf ja meines Wissens auch eine ganz wichtige Rolle spielt?
Also das Personal, die Kolleginnen, sowohl aus dem operativen als auch aus dem taktischen und strategischen Einkauf, das sind die Aushängeschilder, die sind das Gesicht zu den Fachbereichen, zu den internen Kunden, aber auch zu den Businesspartnern. Entsprechend ist es wichtig, dass die auch wissen, wo wir hinwollen langfristig. Das bedeutet, wir arbeiten Einkaufsstrategien gemeinsam, wir schulen sie regelmäßig. Es ist fest verankert im Einarbeitungsprogramm bei uns, dass ein Mitarbeiter auch weiß, wo befinde ich mich, was sind die Unternehmensziele, wie trägt der Einkauf zu diesen Zielen bei, um einfach diese Botschaften auch nach außen tragen zu können. Auf operativer Ebene beispielsweise sind die Kolleginnen und Kollegen sehr eifrig, One-Pager zu erstellen. Wir wissen, dass Kolleginnen und Kollegen haben keine Lust, Anleitungen zu lesen oder sich durch irgendwelche Manuals zu wühlen. Das heißt, da werden prägnante Informationen einfach auf einer Seite dargestellt, am besten noch grafisch und die sind abrufbar bei uns im Intranet und auf die wird auch häufig verwiesen. Wir haben kleine Lernvideos, die wir zur Verfügung stellen. Das sind entweder selbstproduzierte Videos oder fremdproduzierte Videos, die einfach komplexe Zusammenhänge relativ einfach darstellen. Das sind dann zwei Maßnahmen.
Ne, finde ich absolut klasse. Wie findet ihr denn die richtigen Leute? Weil wir diskutieren, auch in diesem Podcast wurde das schon angerissen, das Thema Fachkräftemangel. Jetzt ist Einkauf für viele, zumindest von außerhalb des Einkaufs, ja nicht unbedingt eine präsente Fachdisziplin. Der indirekte Einkauf vielleicht dann noch weniger. Was für Wege geht ihr beim Recruiting, bei der Personalentwicklung, um genau diesen Vorurteilen, denen sich da der indirekte Einkauf dann auch am Arbeitsmarkt gegebenenfalls gegenüber sieht, wie begegnet ihr dem?
Also zum einen versuchen wir unsere Stellenausschreibungen etwas attraktiv zu gestalten, damit sich die Bewerberinnen und Bewerber etwas darunter vorstellen können. Auf der anderen Seite greifen wir natürlich auch auf Hochschulabsolventen zurück. Es gibt wie beispielsweise den Studiengang, den du koordinierst an der Hochschule München, mittlerweile spezifische Einkaufslehrgänge. Das ist natürlich für die Wirtschaft und für Wirtschaftsunternehmen wie uns, Industrieunternehmen, eine sehr willkommene Gelegenheit, auch hier zu bewerben. Darüber hinaus haben wir natürlich auch unsere Recruiting-Strategie ein Stück weit anpassen müssen. Also wir wissen, Einkäufer an sich, sagt man ihnen ja nach, ist ein sehr wechselunwilliges Volk, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite versuchen wir eben junge Talente zu bekommen und haben eben rausgearbeitet, was ist wichtig. Es geht gar nicht mehr, das Fachwissen gerät so ein bisschen in den Hintergrund, das kann man lernen, auch das Methodenwissen. Wir suchen kommunikative Kolleginnen und Kollegen, wir suchen Leute, die entsprechend Interesse haben, mit Lieferanten zu arbeiten, Win-Win-Situationen herzustellen. Und wenn wir merken, ein Bewerber hat das Potenzial, all diese Dinge zu erfüllen, dann machen wir uns natürlich auch die Mühe und boarden auch Junioren an und haben dazu auch ein Weiterentwicklungsprogramm aufgestellt, das sowohl interne als auch externe Lehrinhalte zur Verfügung stellt.
Da vielleicht noch eine etwas weitergehende und spontane Frage, aber meine Wahrnehmung ist aktuell, dass der Pool sozusagen, aus dem man Einkäuferinnen und Einkäufer schöpfen kann, einfach zu gering ist. Ja, also der Bedarf ist sprunghaft angestiegen, der Nachschub sozusagen nicht, weil Ausbildungswege ja, selbst wenn sie kompakt sind, über mehrere Jahre gehen. Hast du da Ideen oder vielleicht Zukunftspläne, wo du sagst, okay, da müssen wir dann vielleicht nochmal die Meile extra gehen, um sozusagen über den Horizont hinaus, nicht innerhalb des Einkaufsteichs zu fischen, sondern vielleicht im großen Ozean sozusagen, ich weiß jetzt nicht, Vertrieb, Technik oder Service Management?
Ja, ist lustig, dass du es erwähnst, denn die letzten drei Einkäuferstellen, die wir besetzt haben, waren tatsächlich Quereinsteiger. Das waren Kandidatinnen, die gar nicht direkt auf unsere Stellenanzeigen angesprochen fühlten, sondern über Umwege zu uns kamen und tatsächlich auch branchenfremd. Zweimal aus der Recruiting-Ebene und auch durch Mundpropaganda tatsächlich. Und da spielt natürlich der Ruf des Unternehmens auch eine ganz enorme Rolle. Also unser guter Ruf auch als Arbeitgeber hilft uns natürlich auch im Arbeitsmarkt enorm, Bewerberinnen und Bewerber zu finden, auch Quereinsteiger. Und wir geben uns sehr viel Mühe, hier uns auch stetig weiter zu verbessern.
Ja, und man, glaube ich, braucht ehrlicherweise auch den Mut zu sagen, wir nehmen auch mal einen Quereinsteiger. Wir nehmen sozusagen nicht nur die eierlegende Wollmilchsau, die alles, quasi alle Kriterien voll erfüllt, sondern dass man eben mal sagt, okay, wir sind auch in der Lage, sind auch selbstbewusst, unsere Denkweise, unsere Prozesse, unsere Prioritäten auch neuen Mitarbeitern, die jetzt keine ausgemachten Einkaufsexpertinnen oder Experten sind, mit auf den Weg zu geben. Jetzt haben wir schon so ein bisschen den Blick in die Zukunft gedreht und da wartet natürlich in der Zukunft des Einkaufs ein ganz spezielles Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht hast du da noch mit Blick nach vorne eine Einschätzung, weil ich auch da immer wieder auch in kürzerer Vergangenheit gehört habe, naja, Nachhaltigkeit und indirekter Einkauf, gibt es da überhaupt was oder das machen wir dann, wenn wir den direkten Einkauf quasi grün gemalt haben sozusagen. Was willst du da Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben, was das Thema Nachhaltigkeit im indirekten Einkauf angeht?
Ja, erstmal geht Nachhaltigkeit ja jeden etwas an, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Der indirekte Einkauf hat natürlich nur einen mittelbaren Einfluss auf Nachhaltigkeit. Wie ich schon skizziert habe, idealerweise werden Entscheidungen, und dazu gehören Entscheidungen für Lieferanten, für Produkte, aber auch Vergabeentscheidungen zusammen mit dem Business getroffen. Wir als Wacker Neuson haben natürlich eine Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitsziele. Und wir leiten daraus wiederum Ziele für den Einkauf als Funktion ab. Das bedeutet, unsere Vergabekriterien werden sukzessive erweitert, auch um Nachhaltigkeitsthemen. Und somit tragen wir natürlich einen Beitrag zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele bei, aber eben nicht unmittelbar, sondern mittelbar im Rahmen von Vergabeentscheidungen.
Ja, aber das ist doch meines Erachtens schon ganz schön was, einfach dieses Bewusstsein auch zu haben, zu sagen, nee, na klar, gibt es auch im indirekten Einkauf Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Ja, ich denke da zum Beispiel auch an das Thema Fuhrpark oder ähnliche Dinge, ne, wo sowas dann eigentlich immanent über die Produkte, über die Vergabeentscheidungen, wie du gerade sagst, dann ja auch mit reinfließt. Heißt für euch Nachhaltigkeit eins der Zukunftsthemen? Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen weiteren Impuls, wo du sagst, das ist das Thema, wo du dich als Leiter indirekter Einkauf Wacker Neuson in den nächsten 1, 3, 5 Jahren verstärkt widmen möchtest mit deinem Team?
Ja, also wichtig für uns ist, dass wir auch laufend an Effizienzverbesserungen im Bereich, aber auch in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, mit dem Business arbeiten. Da spielt natürlich das Thema Digitalisierung eine sehr, sehr große Rolle. Sind wir auf einem guten Weg, aber haben auch noch viele Themen vor uns, die wir gerne verbessern möchten, effizienter werden wollen und vor allem die Prozesse auch sicherer gestalten möchten, um einfach das Wachstum auch unterstützen zu können.
Ich glaube, wenn ihr das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema Personal und damit das Thema Agilität, wie stelle ich die Organisation auf der Agenda habt, dann seid ihr auch super gut aufgestellt. Ich möchte an der Stelle Danke sagen für das Gespräch. Wir kennen uns ja schon tatsächlich ein bisschen länger, fand es aber super spannend, eben gerade diesen etwas tieferen Blick in den indirekten Einkauf zu werfen, zu zeigen, welche Konzepte dort auch verfangen, einen indirekten Einkauf erfolgreich machen können. Und Ich habe ja da auch direkte Berührungspunkte. Meine Tochter, das mit 15 Monaten, das erste Wort war Bagger. Und wir mutmaßen, dass es an dem von euch eingekauften Werbematerial zu Wacker Neuson mit den entsprechenden Baufahrzeugen liegt. Also von daher auch da stellvertretend von der ganzen Familie. Vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und freue mich auf den nächsten Touchpoint und natürlich im Rahmen der Kaufkraft-Serie auf die nächste Podcast-Folge. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Alles Gute.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.